Das führt zu einer dritten Bestimmung der Freiheit der Forschung, die diese Freiheit erneut in einem wenig günstigen Licht erscheinen lässt. Wissenschaft, die für jedes anerkannte politische Interesse dienstbar sein soll, muss deshalb, und das gilt jetzt zunächst mal für den Bereich der Geisteswissenschaften, pluralistisch verfasst sein. Das ist ein Erfordernis dieser abstrakten Dienstleistungsfunktion von Wissenschaft. Pluralismus ist also nicht, wie man es in der Universität lernt, ein Wert im Geistesleben, sondern ein funktionelles Erfordernis seiner ganz freien Knechtstellung in dieser Gesellschaft. Die Freiheit der Forschung schließt also, betont nochmal, in den Geisteswissenschaften, die Gleichgültigkeit gegenüber dem Wahrheitsgehalt des Gedachten mit Notwendigkeit ein. Anders gesagt, wo der staatliche Auftrag an die Forschung gänzlich abstrakt und ohne inhaltlichen Vorgaben allein der Entwicklung von Wissen dient, da ist auch klar, dass jeder Wissenschaftler für sich und für sein Gedachtes die gleiche Geltung beanspruchen kann und dies auch tut und sich so in den Pluralismus einreiht. Wo jeder Wissenschaftler nur seinen Gedanken folgen soll, da gilt sein Resultat in dieser Universität völlig unabhängig vom Wahrheitsgehalt und des Inhalts zunächst einmal nur gleich dem Selbstgedachten des Kollegen, der sich demselben Gegenstand wissenschaftlich zugewandt hat und dabei zu ganz anderen, vielleicht sogar entgegengesetzten Resultaten gelangt. Das ist Pluralismus, funktionelles Erfordernis, habe ich gesagt, und sowas gilt hierzulande auch noch als Gütezeichen der Wissenschaft. Der ganze Witz von Wissenschaft und kapitalistischer Gesellschaft besteht also in Folgendem. Die Unterordnung der Wissenschaft unter die Zwecke der kapitalistischen Gesellschaft, die Herausbildung der Brauchbarkeit ihrer Resultate für Anliegen von Staat und Kapital wird staatlich gesichert, staatlich hergestellt. Und diese staatliche Sicherung und Herstellung besteht gerade in der Garantie der Freiheit ihrer Betätigung in einer von der Gesellschaft abgetrennten Sphäre der Universität. Das heißt immer noch, dass immer noch staatlich verfügte wissenschaftliche Gleichgültigkeit gegenüber den Interessen der Macht Wissenschaft zu bestimmen hat. Fazit aus meinem ersten Punkt. Sich auf die Freiheit von Wissenschaft und Forschung gegen das gemerkte Interesse kapitalistischer Abnehmer von Wissenschaft zu berufen, trifft die Sache nicht. Das ist falsch. Freiheit der Forschung ist kein Schutz vor, sondern die Form der Bedienung herrschender politökonomischer politischer und ökonomischer Interessen. Kein Schutz vor ihnen, sondern die Form ihrer Bedienung. Diese Form der Dienstleistung ist, ich habe es schon gesagt, staatlich organisiert. Der Staat ist es, der dieses Interesse an Wissenschaftsresultaten, übrigens natürlich auch für seine eigene Sphäre der Machtentfaltung, so bedient, dass er, um es mal ganz anders zu formulieren, zugleich die Kapitalisten, die vor allen Dingen auf Naturwissenschaft als ihr Mittel angewiesen sind, von allen Kosten des privaten Forschens und Nachdenkens befreit. Staat stellt Kapital, dem Kapital, die öffentlichen, die staatlich organisierten und finanzierten Forschungsresultate als deren, wie das Marx genannt hat, allgemeine Produktionsbedingungen zur Verfügung, Aufgabe der kapitalistischen Betriebe, da muss man sie nicht lange bitten, ist deren konkrete Umsetzung im Mittel ihrer Konkurrenz der Profitsteigerung wegen. Das müssen sie dann schon selbst leisten und das wollen sie auch. Das ist immerhin Bestandteil hier der gesamten Wirtschaftskonkurrenz. Zum Ersten. Jetzt gibt es allerdings, der Nachtrag ist jetzt noch notwendig, die genannten Phänomene, auf die die Studenten vor allen Dingen ihr Augenmerk richten. Studenten, Lehrende, aber genauso verweisen auf das Drittmitteldiktat bei der Ausschreibung von Forschung, verweisen auf die von Privatfirmen gesponserte Hochschulforschung oder auf Firmenlehrstühle, die es inzwischen auch gibt, und sehen darin erstens einen Beleg für das Ende der Freiheit der Forschung und damit zweitens einen Beleg für den Beginn der Einvernahme der Wissenschaft für kapitalistische Interessen. Sie liegen, wie ich gesagt habe, falsch. Trotzdem ist zu klären, was es damit auf sich hat, mit dieser neuen, radikalisierten Form der Benutzung von Wissenschaft. Wenn heute Firmeninteressen bis in die universitären, also staatlichen Forschungseinrichtungen hineinspielen, dann handelt es nicht um die Abschaffung der Freiheit der Forschung, sondern um eine aktuelle Variante. Die Phänomene verweisen darauf, dass die staatlichen Betreiber der Hochschulen den Wissenschaftsbetrieb von heute etwas anders betrachten als vor 50 oder 100 Jahren und zu dem Befund gekommen sind, dass sie sich eine bestimmte Sorte von Luxus in der Forschung nicht mehr leisten wollen. Der Staat stört sich heute ein wenig daran, dass die Freiheit der Wissenschaft, ich sag's mal logisch, einen Widerspruch einschließt. Freiheit der Wissenschaft, habe ich gesagt, ist die Form, in der Wissenschaft den gesellschaftlichen Interessen dienstbar gemacht. Aber zugleich bringt diese Form immer viel zu viel Zeug hervor, das sich später als gar nicht nützlich erweist für ökonomische und politische Anliegen. Dass viel erforschtes Zeug außerhalb der Wissenschaftssphäre auf überhaupt kein Anwendungsinteresse stößt und in dem großen Fonds der Wissenschaftsabspeicherung ein, wie es dann heißt, nutzloses Leben. Das betrachtet heute die Universität als ein Zeichen für die Verfehlung des Universitätszwecks, Dienstleister am kapitalistischen Gemeinwesen und natürlich auch für rausgeworfenes Geld. Deswegen lässt der Staat selber, er ist das Subjekt davon. Es vermehrt zu, dass der Standpunkt der Brauchbarkeit unmittelbar, vor allen Dingen übrigens im Bereich der Naturwissenschaften, unmittelbar in die universitäre Forschung eingeht, dann wird es erlaubt, staatlicherweise erlaubt, nicht gegen den Willen des Staates, dass Betriebe Aufträge erteilen an Wissenschaftsinstitute, Institute sponsern, Lehrstühle finanzieren und so weiter und so fort. Die Differenz zu dem Prinzip, was ich vorher erklärt habe, besteht darin, dass über die Anwendbarkeit des Wissens, über die Anwendbarkeit des Wissens, nun nicht getrennt von der Wissenschaftssphäre in den Bereichen befunden wird, die sich Wissenschaft dienstbar machen, sondern bereits in ihr. Der Charakter der Dienstbarkeit von Wissenschaft für kapitalistische Zwecke wird dadurch natürlich gänzlich offenbar. Ich habe gesagt, jetzt schlägt dieses Prinzip noch das letzte Auge. Jetzt kann man mit Händen greifen, was Marxisten seit Jahrzehnten gerade aus der Freiheit der Forschung schon immer begründet haben. Soweit mal Punkt 1, Freiheit der Forschung. Vielleicht noch ein Wort zur Deregulierung. Ich habe gesagt, Subjekt der Deregulierung ist der Staat. Da wird ihm nicht vom Kapital die Regulierung der Wissenschaft aus den Händen gerissen, Er selbst hat das Interesse daran, dass genauso verfahren wird, wie im Augenblick verfahren wird. Und er ist es, der all das per Gesetz erlaubt, was früher in der Tat verpönt war und Anstoß erregt hat. Wenn man irgendwo in einem Lehrstuhl so etwas wie frühes Sponsoring durch Betriebe entdeckt hat. Es bleibt auch mit dem Wandel beim staatlich regulierten Wissenschaftsbetrieb und es sind immer seine Organe, die entscheiden, inwieweit sich der Standpunkt der unmittelbaren Anwendbarkeit in der Sphäre des freien Forschens breit machen darf. Der Hauptwitz an dem, was ich vorher gerade erklärt wird, an der Freiheit, bleibt also auch in dieser neuen Modifikation erhalten. Denn dass sich Wissenschaft nicht selbst einmischt in gesellschaftliche Zwecke, davon ausgeschlossen wird gerade, das wird gerade zementiert durch diese Radikalisierung des Kriteriums der Brauchbarkeit. Es entfällt allein der Schein der sogenannten wertfreien Wissenschaft. Soweit zum ersten Punkt, Freiheit der Forschung. Jetzt zum zweiten Prinzip. Gleiches Recht auf Bildung für alle. Was hat es damit auf sich? Ich fange wieder prinzipiell an und arbeite mich dann zu den aktuellen Geschichten vor. Das Wissen, das diese abgetrennte Einrichtung Universität hervorbringt, macht die Universität den gesellschaftlichen Einrichtungen, die einen Bedarf an Wissen haben, immer noch in der Regel dadurch zugänglich, dass sie, also die Universität, Menschen in den Wissenschaften unterrichtet. Die nennen sich dann Studierende und von denen werden sicherlich hier einige sitzen. Bei den Studierenden handelt es sich um Personen, die sich in der Wissenschaft nach mehreren Jahren des Studiums nach Maßgabe von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen auskennen. Studierende sind jene Gruppe, die also die erste große gesellschaftliche in der Schule vollzogene Selektion erfolgreich hinter sich gebracht. Mit ihrem Studium beginnen sie eine Berufsausbildung, die ihnen Zugang zu den besser dotierten und weniger anstrengenden Berufen, zu den höheren, aber knapperen Rängen in der kapitalistischen Berufshierarchie eröffnen soll. Dass sie jetzt ihren Berufswunsch, Staatsanwalt, Ingenieur, Aufsichtsratsvorsitzender, Lehrer oder Journalist zu werden, erheblich näher gekommen sind, verdankt sich gerade dem staatlich gewährten Recht auf Bildung für alle. Verdankt sich gerade diesem Recht. Dieses gleiche Recht auf Bildung für alle wird nicht dadurch verletzt, dass nur eine Minderheit zum Studium zugelassen wird. Umgekehrt, so funktioniert dieses Recht gerade. Warum? Denn das Recht auf Bildung meint nichts anderes, als jedermann die gleiche Berechtigung, sich im staatlich vorgegebenen Bildungswesen um eine Bildung zu bemühen, einzulassen. Doch da dieses Bildungswesen nun einmal von der staatlichen Absicht bestimmt ist, die Mehrheit des Nachwuchses, wie man ja weiß, wie man dem dreigliedrigen Bildungswesen entnehmen kann, einfachen Tätigkeiten zuzuführen. Sie also gerade von höherer Bildung, inklusive der universitären Bildung, auszuschließen, da das so ist, entscheidet sich über die individuelle Wahrnehmung des Rechts auf Bildung nur eines, nämlich wer zu den privilegierten 30%, also zu euch oder zu Ihnen, und wer zu dem Rest, zu den vorher aussortierten 70% gehört. Deswegen besteht das Recht auf Bildung, gleiche Bildung für alle, auch bei näherer Betrachtung zunächst darin, dass der demokratische Staat jedermann auf einen schulischen Leistungstest verpflichtet, dem sich niemand entziehen kann, das heißt den Schulfehler. In diesem Leistungstest wird jedem die gleiche Chance eingeräumt, zu den Gewinnern oder zu den Verlierern zu gehören, das ist nun mal so. Allerdings ist das staatlich gewünschte Ergebnis dieses Tests, nämlich die Sortierung des gesamten Nachwuchses nach Elite und Masse, von vornherein durch die Struktur des Schulwesens, des Bildungswesens sichergestellt. Es hat also mit diesem gleichen Recht auf Bildung Folgendes auf sich. Mit ihm legt der Staat zwar nicht fest, wer vom gesamten Nachwuchs zu jener Minderheit gehören soll, die studieren darf, aber er legt fest, dass es nur eine Minderheit sein soll. Alles andere überlegt er der staatlich organisierten Lernkonkurrenz des Einzelnen, und es ist gar nicht merkwürdig, dass cum grano salis immer wieder dieses Ergebnis seit 40, 50 Jahren herauskommt. Und die Einzelnen dürfen sich dann je nachdem einbilden, der Erfolg oder Misserfolg in der Bildungskarriere ginge ganz an ihn. Das ist keine Einbildung. Natürlich ist es so, dass hierzulande auf diese Art und Weise schon mal Arbeiterkinder Professor oder Arbeitsminister werden und auch umgekehrt soll es vorkommen, dass Professorenkinder die Arbeit am Band kennenlernen. Das ist der demokratischen Bildungspolitik durchaus recht. Denn von feudalen Bildungsverhältnissen hat sie sich freigemacht. Feudalen Bildungsverhältnissen, in denen bereits die Zugehörigkeit zur Elite mit dem Rechtsanspruch identisch war, auch in Zukunft wieder den Nachwuchs in den Jobs der Elite unterbringen zu können. Der demokratische Staat hat dieses Verfahren jedoch für unpraktisch erklärt und Ende des vorletzten Jahrhunderts abgeschafft. Er hat es für unpraktisch erklärt, weil er erstens für seine kapitalistische Gesellschaft mehr Leute braucht, die überhaupt über eine qualifizierte Ausbildung verfügen, und weil er zweitens, das macht ihn zum Demokratischen, überhaupt nicht eingesehen hat, dass bereits die Herkunft eines Menschen seine Zukunft bestimmen soll. Also, was im Allgemeinen in historischen Traktaten über das Bildungswesen als Abbau von Bildungsprivilegien in begüterten Ständen, also als Errungenschaft gefeiert wird, hat weder etwas mit der Förderung von individuellen Bildungsinteressen, noch etwas mit der Beseitigung von Schicht- und Klassenunterschieden zu tun. Die gibt es weiter, nur wird ihre Rolle durch das chancengleiche Verfahren im Leistungstest und mit ihrer Rolle in der Ausbildung etwas relativiert. Dadurch, dass der Staat nämlich alle unterschiedslos ein und derselben Schulpflicht unterwirft, sorgt er dafür, dass sich erst in der Schule und nicht schon durch Herkunft, also im Verzug einer allgemeinen Ausbildung herausstellt, wer für die Führungsberufe taugt und wer zu der Masse der Geführten gehören muss. An der schulisch gemessenen Leistung und nicht an der Herkunft soll sich entscheiden, auf welcher Ebene der Berufspyramide die einzelnen Mitglieder des Nachwuchses den Ernst des Lebens kennenlernen. Der demokratische Staat, ob man ihm das hoch anrechnen soll, ist wirklich eine Frage, steht also auf dem Standpunkt, dass nur die Leistungsbesten und nicht die Herkunftsbesten die nationale Elite bilden sollen. Und deswegen setzt er fest, in der Struktur des gesamten Bildungswesens, dass nicht vergangene Verdienste, in Anführungszeichen, der Eltern über die zukünftige Brauchbarkeit der Kinder entscheiden, die sollen sie immer noch selbst im Ausbildungswesen beweisen. Das ist wirklich keine Menschenfreundlichkeit, sondern das ist nichts anderes als ein Staatsbudget-Effektivitätsgedanke, dieser Demokratie, die ihn zu dieser Form der Auslese in statt vor der Schule bewegt. So recht es ihm ist, es kommt die Kehrseite, so recht es ihm ist, wenn gelegentlich Arbeiterkinder sich hocharbeiten, Paradefall blühen, neuerdings gibt Gabriel fürchterlich damit an, dass kleine Verhältnisse kommt, so wenig stört es ihm umgekehrt, dass doch wieder im Schnitt die meisten in jener sozialen Schicht oder Klasse landen, von der aus sie in die Schulkonkurrenz eingestiegen sind. Dass die jedermann eingeräumte gleiche Chance auf höchst unterschiedlichen sozial bestimmten Lernvoraussetzungen basiert, ist der dafür inzwischen bekannte Grund. Dass das so ist, kommt dem Verwalter des demokratischen Bildungswesens durchaus recht. Denn am Ende will er gerade Unterschiede haben, die er als relative Unterschiede in der Lernleistung festhält. Und wenn es den Kindern der Unterschicht in dieser Hinsicht an vielem mangelt, die mit Voraussetzungen in die Schule einsteigen, wo von vornherein klar ist, sie können mit den Voraussetzungen von Akademikerkindern nicht mithalten, dann geht das vollständig in Ordnung für den Verwalter des Bildungswesens. Aus sozialer Sentimentalität heraus Abstriche an seinem Kriterium, nur die relative Leistung zählt, zu machen, fällt ihm nicht ein. Da heißt der Standpunkt, die Unterschichtler haben ihre Chance gehabt, sie haben sie eben nicht wahrgenommen. Wenn also in der PISA-Untersuchung oder anlässlich der PISA-Untersuchung die Klage lautet, um Gottes Willen, wie kann es denn sein, was bedeutet es, dass wir im Vergleich der Zulassung von Kindern der Unterschicht zu höheren Bildungseinrichtungen absolut am Schwanz hängen, also wirklich die allerletzten sind. Das kann doch nicht sein. Dann ist diese Klage erstens nichts als eine Heuchelei. Genauso hat man das Bildungswesen eingerichtet. Kein Mensch kommt auf die Idee, die unterschiedlichen Voraussetzungen, mit denen Schüler in die Schule eintreten, zu kompensieren. Und ganz abgesehen, was man davon halten sollte. Das ist Heuchelei. Und wenn darüber Klage erhoben wird, dann gilt die Klage nur der nationalen Reputation. Deutschland soll doch eine soziale Demokratie sein. Und das muss man doch dem Bildungswesen auch anmerken. Die Konsequenzen, die nach PISA daraus gezogen sind, heißen ja auch Dreigliedrigkeit abschaffen. Natürlich nicht. Weiter so. Die Sache wird noch radikalisiert, wie der eine oder andere von euch sicherlich weiß. Fazit zu dem zweiten Prinzip. Weder das gleiche Recht auf Bildung für alle, noch das Prinzip der Chancengleichheit, das damit verbunden wird, sind also fortschrittliche Ziele, wenn man immer den Feudalismus als Maßstab sich erlaubt. Man sollte sie also auch nicht gegen ihre Abschaffung verteidigen. Das ist blöd, weil sie werden gar nicht abgeschafft. Chancengleichheit hieß nie, dass jeder, vor allen Dingen die der Unterschied zur Uni gehen sollen, sondern hieß immer nur, jeder Mann wird dazu ungeachtet seiner Herkunft die gleiche Chance erhalten. Nie haben Bildungspolitiker versprochen, dafür die höchst ungleichen Konkurrenzvoraussetzungen bei Kindern aus Arbeiterfamilien im Vergleich zu denen aus Akademikerfamilien abzuschaffen. Alle Versuche der Einführung von freiwilliger kompensatorischer Erziehung sind daran gescheitert, dass die immer nur von Kindern nach welcher Klasse besucht worden sind, der Oberschicht der herrschenden Klasse. Und dass die Uni heute, so habe ich es am Anfang in dem Bild, was die Studenten zeichnen, charakterisiert, als Massenuniversität gilt, ist mehr mit dem Gedrängen in Hörsälen und Bibliotheken zu erklären, als damit, dass tatsächlich jede Menge Arbeiterkinder den Weg in die Universität geschafft werden. Die Masse, von der da die Rede ist, beläuft sich immer nur auf plus minus 30%. Mal sollen es weniger werden, mal sollen es mehr werden. Mal ist es absolut, mal ist es relativ zu viel oder zu wenig. Übrigens 30% von denen, wie der neueste statistische Bericht ausgewiesen hat, nur 18% die Universitäten, die Hochschulen verlassen. Zum Punkt 2. Zum Punkt 3. Was verbirgt sich hinter dem Ziel Abschaffung des sozialen Numerus Clausus in der Forderung nach sozialer Absicherung, sozusagen den finanziellen und sozialen Gesichtspunkten von Schauspieler? Wenn Studenten heute, ich sag mal, durchaus zu Recht beklagen, dass so etwas wie ein sozialer Numerus Clausus eingeführt wird, BAföG-Umwandlung, Studiengebühreneinführung, Erschwerung des Jobs bei verkürzter Regelstudienzeit, Bestrafung, finanzielle Bestrafung von Langzeitstudiengängen,